Heute zu Gast bei Freedom FM hatte ich Becky und James von True Adventure Seekers. Sie kommen aus Norddeutschland, er kommt aus Schottland. Sie haben sich beim Studieren kennengelernt und sind jetzt seit einem Jahr gemeinsam auf Weltreise. Wie es zu der Idee kam, was sie alles vorbereitet haben, was sie in den 365 Tagen unterwegs alles erlebt haben, wie sie auf die Idee kamen des Trusted House Sitters, dass sie quasi auf fremde Wohnungen und Haustiere aufpassen, um so quasi Geld bei Unterkunft zu sparen, ihre größten Erkenntnisse durch Selbstreflexion, die größten Highlights, sei es von der Natur her oder so von den Städten her und vieles mehr nach dem Intro. Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein.
Alles klar, Kameras an, Mikro läuft. Becky und James, herzlich willkommen auf dem Podcast.
Danke. Dankeschön. Hallo.
Wie geht's euch beiden?
Sehr gut.
Gut. Ja.
Dir auch?
Sehr schön, sehr schön. Ja, doch auch. Wo seid ihr jetzt gerade genau?
Wir sind gerade in Cape Patterson, also in, was ist das, Victoria?
Victoria, südlich, ganz im Süden von Australien.
Genau, also okay. Ja, eine Stunde von Melbourne, weiter südlich.
Ja, ich hatte auch so jetzt zuletzt geguckt, die Storys nochmal, die letzten, da hatte ich auch irgendwie so im Kopf, dass ihr irgendwo da in Victoria gerade seid. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr seid ja schon in Melbourne oder noch nicht, aber dann weiß ich ungefähr, wo ihr seid. Und also dann jetzt heute auch, freut mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat. Auch mit den, auch wenn wir beide oder wir drei in Australien sind, auch mit der Zeitverschiebung, dass wir das jetzt so irgendwie hingekriegt haben hier. Und dann, ja, freut mich, dass wir jetzt ein bisschen über eure Reise quatschen können.
Ja, freut uns auch. Wir reden immer gerne über das Reisen. So.
Sehr gern. Ja.
Perfekt. Dann starten wir Lalo direkt rein. Hatten wir gerade schon mal kurz drüber gequatscht, dass wir jetzt, glaube ich, alle drei ja relativ genau vor einem Jahr aufgebrochen sind. Also bei mir ist es jetzt kommende Woche ein Jahr her. Ich denke mal, bei euch ist es, glaube ich, ja schon ein Jahr her, oder?
Genau, ich glaube, irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen, irgendwann war es ein Jahr her, ja.
Am 2. September.
Ja, 2. oder 3. September, irgendwie so.
Ja,
genau ein Jahr.
Okay, sehr, sehr cool. Dann lass uns doch da gerne mal eben eine kurze Zeitreise machen, um so zu dem Punkt zurückzugehen, wo kam die Idee auf zur Weltreise? Hat euch das vielleicht die letzten Jahre schon begleitet? Und wie sahen dann so die letzten Wochen und Monate an Vorbereitungen aus?
Ja, das Idee hatten wir seit 2021 vielleicht, so Anfang der Covid-19-Pandemie-Zeiten in Europa. Und da wollten wir unbedingt in Südamerika reisen gehen. Und das geht natürlich damals nicht mehr wegen den Pandemie. Und ja, oder?
Genau, ja. Eigentlich hatten wir da so die Ursprungsidee. Ich glaube, in Corona haben ja irgendwie viele so überlegt und man merkt so, okay, man hat die Freiheit, nicht mehr irgendwie zu reisen. Und und dann irgendwie das mit dem von zu Hause arbeiten. Ich glaube, das hat dann auch irgendwie so die Idee gebracht, so, oh, eigentlich könnte ich ja auch irgendwo anders dann sein. Genau, und eigentlich war dann Südamerika und Kanada mal die Idee. Da waren wir jetzt tatsächlich an beiden nicht.
Ja.
Das waren eigentlich die Ursprungsthemen. Und im Endeffekt, wegen Corona, sind wir dann wir haben damals in Schottland gewohnt und sind dann aus Schottland weggegangen, sind in die Schweiz gezogen. Ja, und dachten, wir bleiben halt ein Jahr zum Geld sparen für die Reise. Und es sind dann 3 Jahre geworden, weil wir dachten, okay, warum nicht noch ein bisschen mehr Geld? Irgendwie ist man dann so stecken geblieben. Und ja, wir hatten uns da auch so ein bisschen unser Leben da aufgebaut und fanden es auch schön dort.
Ja. Ja, und wir wollten immer auch in Asien reisen gehen und ja, die verschiedenen Kulturen erleben. Und für mich ist ein großer Teil vom Reisen auch Essen.
Sehr gut.
Für uns beide vielleicht. Und das ist auch extrem wertvoll, dass wir so viele verschiedene so Gerichte essen können auf der Reise.
Genau, und ich glaube, da kam dann so ein bisschen auch die Asien-Idee her, weil wir waren dann, als wir in der Schweiz gewohnt haben, in Asien, also in Malaysia und in Thailand, Wochen. Und ja, irgendwie hat uns das super gut gefallen. Und natürlich auch das Preisliche hat natürlich auch reingespielt, dass wir uns dann doch für Asien entschieden haben.
Ja.
Genau, aber ja, im Endeffekt eigentlich sollte unsere Reise, ich glaube, 6 Monate vorher, 6 Monate früher anfangen, aber James hat sich 2 Wochen nach unserer Hochzeit dann seine Schulter gebrochen.
Ja.
Oh nein.
Ja.
Das dann ein bisschen verschieben.
Ja, sehr, sehr unglücklich, aber gut, dann hattet ihr ja wirklich eine lange Zeit zum Vorbereiten, alles zum Planen. Eben, wie ihr jetzt sagt, dann auch zum Geld ansparen auf jeden Fall auch. Wie sahen dann so die letzten, gut, mit der OP muss dann natürlich noch wieder zu Kräften kommen, wieder alles verheilen, das mal eben außen vor, aber so mit Hinblick auf die Vorbereitung für die Weltreise, was habt ihr dann so in den letzten Wochen und Monaten gemacht, wenn ihr dann jetzt quasi eure, ich nenne es mal eure Heimat dann in der Schweiz jetzt abgebaut habt, alles?
Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil wir ja beide auch keine Familien haben, so in der Schweiz. Und dann mussten wir erstmal organisieren, wo bringen wir alle unsere Sachen hin. Das war so eins der Hauptthemen. Lassen wir es in der Schweiz oder stellen wir es irgendwo unter bei Freunden? Und im Endeffekt haben wir alles aufgeteilt. Und das ist ein völliges Durcheinander. Das war ja sehr viel, also ein großer Teil von unserer Vorbereitung nach Deutschland fahren. Zum einen Eltern, was klar von der Schweiz nicht weit weg ist, aber ich komme aus Norddeutschland. Deswegen war das auch nochmal 8, 9 Stunden Fahrt, dann haben wir ein paar Sachen nach Schottland gebracht, per Flugzeug, und ein paar Sachen in Basel bei unseren Freunden gelassen. Das war ein großes Thema. Ansonsten natürlich Impfungen haben wir auch viel uns informiert und wie alle gemacht in der Schweiz. Klar, die ganzen bürokratischen Sachen, das war dann eben auch nicht so einfach, mussten wir uns auch informieren, wie das denn ist, weil wir ja eben keine Schweizer Staatsbürger waren, was wir machen müssen. Ja, wir haben im Endeffekt unsere Aufenthaltsbewilligung verloren dadurch. Aber also, was mussten wir erstmal ja,
Oh ja, und
organisieren?
unsere Mietwohnung wieder
Ja.
abgeben und die Mietwohnung, die Abgabe und den Prozess da auch
Ist
machen.
auch sehr anders in der Schweiz und sehr anstrengend auf
Das war
jeden
ziemlich
Fall.
hart. Das war ziemlich
Ja.
hart, weil der Wohnung musste teilweise so komplett neuwertig sein beim Ausziehen.
Ja.
Ja. Es war sehr sauber. Ja. Und ja. Ja.
Das war ein großes Drama. Ja, aber ansonsten, ich glaube, dadurch, dass wir halt die Jahre davor schon das geplant hatten, also wir hatten zum Beispiel nie Bilder aufgehangen in unserer Wohnung in der Schweiz, weil wir halt immer wussten, wir sind hier nur für eine kurze Zeit. Und auch so, ich glaube, für unsere Familien und so war das auch gut, weil sie die ganze Zeit schon wussten, okay, wir gehen irgendwann reisen. Und ich glaube, am Ende haben viele sogar gedacht, so, ah, die machen es, glaube ich, nie, weil wir halt immer drüber geredet haben und dann auch verschoben haben. Aber ja, ich glaube, das hat die Vorbereitung einfacher gemacht, weil wir ja schon so lange ja, darüber nachgedacht haben, uns informiert haben. Und eine Sache, die auch viel geholfen hat, ist, dass meine beste Freundin reist schon seit, ich glaube jetzt, die hat auch am gleichen Tag das Jubiläum wie wir, haben wir letztens festgestellt, ich glaube seit 8 Jahren oder so. Also schon sehr lange. Genau, und durch die habe ich halt auch, oder haben wir beide schon viel gelernt und mitbekommen, was wichtig ist, was man braucht und so.
Sie ist Online-Englischlehrerin und sie reist
Deutschlehrerin,
Deutschlehrerin, ja.
Okay, auch nicht schlecht. Ja klar, dann über die natürlich, dann habt ihr natürlich schon so die Erfahrung, was sie denn so in den letzten Jahren gemacht hat, erlebt hat und empfehlen kann. Und genau, wenn das ja eh schon immer euer Plan war, quasi als ihr schon in die Schweiz gezogen seid, war es dann ja sicher auch nochmal ein bisschen einfacher. Wie kam dann der Switch, wenn wir dann jetzt zum Reisebeginn starten, mit Hinblick auf, eigentlich sollte es nach Südamerika oder Kanada gehen. Wie kam es dann zu Asien?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, weil wir in Malaysia dann waren und in Thailand, ganz kurz, also in Thailand waren wir, glaube ich, nur 5 Tage auf Koh Lipe damals. Das haben wir irgendwie
Ja,
spontan entschieden.
wir haben dort einen Urlaub gemacht,
Ja,
so man sagen. Ja,
genau. Und ich glaube,
und
vor allem du hast es irgendwie, also ich auch, aber vor allem James war super krass begeistert.
essenstechnisch, Thailand ist mein Lieblingsland für Essen und irgendwie für uns beide so mit so Sportaktivitäten wie Schnorcheln oder auch Tauchen und solche Aktivitäten. Ist Südostasien ja einer der
Genau.
besten Orte der Welt, glaube ich, für solche Aktivitäten und ja.
Genau, ich glaube, das hat eigentlich und natürlich auch das Preisliche, so dass durch Corona ist ja irgendwie auch alles viel teurer geworden. Und meine beste Freundin war eben in Südamerika für ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr, ich glaube für ein paar Monate vor Corona. Und da haben wir halt so die ganzen Preisinfos gehabt. Und dann, als wir geguckt haben, war es halt irgendwie schon mindestens das Doppelte.
Ja.
Und das hat dann natürlich auch irgendwie eingespielt.
Wir waren auch, wir waren auch in Mexiko, auch
Ja.
als Urlaub, Ferienurlaub und da haben wir auch so höhere Preise gesehen,
ja,
als was man so denkt. Vielleicht, ja.
Eben, ja, und ich glaube, dadurch ist das dann irgendwie entstanden, weil ich glaube, vorher hatten wir Asien nie so überhaupt in unseren Gedanken. Wir waren immer sehr so Südamerika, USA, Kanada fokussiert. Mhm. Genau, und dadurch den Urlaub haben wir dann überhaupt gesehen, oh, Asien gibt es ja auch und das ist voll günstig.
Ja.
Und wir wollten auch so online vielleicht Digital Nomad arbeiten und wenn man das anfängt und versucht in Südostasien, ist es vielleicht einfacher zu realisieren, weil man einen niedrigeren Monatslohn selber schaffen muss, um dort durchzukommen. Und das war, glaube ich, auch Teil. Das vielleicht hier.
Ja, unbedingt. Total nachvollziehbar, so der Punkt, gerade so Südamerika oder Kanada, USA, glaube ich, mit so am teuersten, dass man dann halt irgendwo in Asien startet. Ich weiß auch gar nicht, wann es bei mir genau gekommen ist, dass ich dann eben in Asien starten wollte, weil also nach dem Abitur irgendwie eine Mitschülerin dann nach Thailand gegangen ist oder nach Vietnam, oder ich wusste auch nie, wo Kambodscha oder Laos liegt, hatte ich auch nie so ein Bild davon oder irgendwie waren alle diese Länder so alles dasselbe für mich. Jetzt nach ein paar Monaten da ist es dann natürlich schon lange nicht mehr, aber ja, ich glaube, jetzt zurückblickend würde ich auch sagen, Südostasien ist wirklich so der super Start für die Lebenshaltung. Es ist einfach zu bereisen, es ist günstig.
Das war für mich auch ein großer Punkt, die Sicherheit. Ich glaube, bei James war er vor ein paar Jahren von der Arbeit in Südamerika.
Ja.
Und es ist halt natürlich, kannst du da auch sicher reisen und musst halt aber schon mehr aufpassen. Wir können kein Spanisch, beziehungsweise habe ich damals versucht, Spanisch zu lernen, wo wir nach Südamerika wollen, aber bin nicht ganz so weit gekommen. Aber das ist halt auch nochmal, Sache mit Asien haben wir uns halt auch super sicher gefühlt als Backpacker-Einsteiger im Endeffekt, weil vorher, wir waren zwar schon öfters reisen, aber jetzt nicht so Backpacking-mäßig, so, ja.
Okay, cool. Und wo war dann genau euer Start denn in Asien gewesen?
Auf Bali.
Ja. Unser Start. Okay.
Das war eigentlich Zufall, weil wir haben nur geguckt, wo kann man am günstigsten hinfliegen. Und eigentlich war Bangkok die Idee, aber Bangkok war dann irgendwie teurer und dann sind wir halt nach Bali geflogen.
Wie lange wart ihr dann auf Bali gewesen?
Also wir waren erst nur 2 Wochen auf Bali und sind dann nach Lombok rüber für 3-4 Wochen und dann wieder nach Bali. Also insgesamt waren wir fast 3 Monate letztes Jahr auf Bali und dieses Jahr dann nochmal einen Monat. Nee, nicht einen Monat.
Und dann war in Sumatra auch in Indonesien dieses Jahr. So insgesamt vielleicht 3 Monate in Indonesien, ja?
3 Monate in Bali und ich glaube dann nochmal einen Monat Sumatra.
Ja,
genau.
Und Sumatra, da kann ich mich erinnern an bei den Orang-Utas war das da, oder? Ja. Ja, genau, da habt ihr echt klasse Aufnahmen gepostet. Das sah echt sehr beeindruckend aus. Bin ich jetzt gespannt, also ich denke mal, wenn ihr jetzt dann nochmal da gewesen seid, beantwortet das schon so ein bisschen, aber wie hat euch Bali gefallen? Oder Bali, Lombok und die umgebenden Inseln und in welchen Gegenden wart ihr da so?
Also wir sind direkt am Anfang, wo wir nach Bali geflogen sind, war uns, glaube ich, gar nicht so krass bewusst, aber wir sind direkt so aus dieser Touri-Gegend oder Digital-Nomad-Gegend rausgegangen, also vom Flughafen direkt nach Amlapura, den Ort kennen, glaube ich, die wenigsten. Kannten wir vorher auch nicht, aber irgendwie übergeben. Und ich glaube, es kam auch vom Kollegen von mir, der halt auf Bali war und der hatte dann so von Amit erzählt und dann sind wir da irgendwie hin. Genau, und das war auch gut, weil ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir sehr schnell aus Bali wieder raus gewesen, weil eigentlich war auch unser, haben wir vorher gesagt, wir fliegen einfach nach Bali und wir hatten halt keinen Plan, wo es dann hingeht und dachten halt so, okay, wenn es scheiße ist, dann gehen wir halt nach einer Woche woanders hin. So, das war eigentlich unsere Idee und nicht 3 Monate dort zu bleiben.
Ja, irgendwie haben wir, oder hat Becky das geschafft, Amlapura, dass es eher eine rein einheimischen oder Local-Gebiet da in der Nähe von Amit gefunden. Und da war wirklich nicht sehr viel an so
Touristen.
Ja.
Wir haben eigentlich gar keine gesehen, glaube ich.
Da war so Reisfelder und nicht so weit weg war ein Strand und so. Und das war vielleicht noch ein bisschen so das alte Bali, was Leute damals so vor 20 Jahren erlebt hatten. Das war schön.
Ja, das. Genau. Ja, also gerade Ost-Bali fanden wir halt sehr schön. Da haben wir auch die meiste Zeit verbracht. Im Endeffekt waren wir in Amit dann nochmal einen Monat. Wir waren erst eine Woche da und fanden es toll und waren dann nochmal einen Monat dort. Und danach waren wir dann noch in Mundug, das so in den Bergen eher. Es war auch super schön und viel mehr Natur und auch noch nicht so überlaufen. Das wird, glaube ich, ein bisschen gehypt jetzt, aber jetzt noch nicht so viel. Und dann waren wir noch ganz im Westen von Bali in Pemuteran, heißt der Ort, glaube ich. Da haben wir leider nicht so viel machen können, weil wir die ganze Zeit krank waren. Aber ja, das soll eigentlich auch schön sein zum Schnorcheln und so. Das konnten wir aber halt dann nicht machen. Und am Ende waren wir dann nochmal, stimmt, in Ubud waren wir zwischendurch auch. Da haben wir noch ein paar Leute getroffen. Deswegen sind wir dahin. Aber ja, ich finde halt Ubud und, oder wir beide, Canggu, die ganzen Orte, wir waren da, dort, weil meine beste Freundin damals war dann auch in Canggu, das haben wir sie dort besucht. Und ich glaube, zum Leben, wenn du Digital Nomad bist, ist schon cool, weil du hast halt, wir haben gesagt, es ist eigentlich wie Europa, bloß in Asien. So, also es gibt halt wirklich alles westliche Restaurants, es ist nicht viel von der balinesischen Kultur übrig irgendwie. Und klar, man hat die ganzen Gyms und so, das ist schon cool. Aber nicht, finde ich, wenn man so Abenteuerreisen machen möchte. Genau, dann
passt das nicht. Amat und Tulamben waren meine Lieblingsorte für Tauchen und das ist auf jeden Fall das Beste.
Stimmt, vor Amit, da hast du dieses, ist da nicht dieses versunkene Boot oder so, wo man dann tauchen kann? Genau. Und ich war vor 2 Jahren auch auf Bali gewesen, da war ich auch das erste Mal in Südostasien gewesen, wo dann so auch parallel die erste Idee zur Weltreise mal aufkam. Und der erste Eindruck, ich war eben in Kuta erst und in Ubud, hat mir halt so als erster Eindruck halt weniger gefallen. Am Ende, nachdem wir auf den Nachbarninseln waren, waren wir dann nochmal auf Amettan oder in Amettan gewesen. Und ja, so der Osten, der ruhigere Osten, hat mir dann auch deutlich besser gefallen. Und ja, von den Schnörcheln oder von den Tauchspots stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr cool vor, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Da haben wir auch unseren Tauchschein gemacht, ganz am Anfang. Und ich glaube,
cool.
Wir haben jetzt, glaube ich, 30 Tauchgänge und ich glaube, 25 davon sind in Tulamben. Also,
ja,
krass. Fühlt uns das, zu Hause.
Ja, wir haben dort kleine Haie gesehen und mit kleinen Haie getaucht und so Turtles, Schildkröten und solche Sachen. Ja. Das war richtig, richtig schön und ja, und kann ich mit nirgendwo vergleichen.
Ja.
So, ja.
Waren auch noch nicht viel tauchen, aber.
Mega, mega cool. Und von eurem ersten Besuch dann auf Bali damals oder vor einem Jahr, wo ging es dann hin? Ging es dann noch weiter durch Indonesien oder ging es dann schon ins nächste Land?
Dann sind wir tatsächlich erstmal nach Hause nochmal. Das war so ein bisschen eine doofe Situation. Also eigentlich wären wir auf die Philippinen gegangen. Da waren wir jetzt ja im Endeffekt noch nicht wieder. Genau, und dann haben wir halt schlechte Nachrichten von zu Hause bekommen und mussten dann nochmal zurück, also nach Schottland.
Ja.
Und wussten dann damals auch gar nicht so wirklich, geht die Reise irgendwie weiter oder bleiben wir jetzt dort, weil man halt nicht wusste, wie die ganze Situation irgendwie ausgeht. Aber im Endeffekt zum Glück ist dann irgendwie doch alles relativ gut ausgegangen.
Ja.
Und und wir sind dann, glaube ich, ja einen Monat später ziemlich genau
zurück.
Sind wir dann wieder gestartet und dann sind wir aber nicht auf die Philippinen, weil das mit der Jahreszeit dann irgendwie schon alles ein bisschen knapp war.
Mhm.
Und dann sind wir nach Thailand geflogen.
Okay.
Weil dann, nach Bangkok war halt eben gute Verbindung. Und dann waren wir im Endeffekt, ich glaube, 7 Wochen in Nord-Thailand.
Ja, so. Chiang Mai, Pai,
Koh Chang. Stimmt, da warst du ja auch,
oder? Ja. Ja, stimmt, das war auch genau, also quasi mein Start gewesen. 7 Wochen in Thailand, Chiang Mai, Pai, Koh Chang, Koh Kut.
Ja,
witzig, okay. Dann müsst ihr dann auch relativ zeitgleich gewesen sein, oder? Oder vielleicht wart ihr da ein bisschen später, da so Oktober, November rum, oder?
Wir waren dort im Januar, Februar.
Ah, okay, nee, dann war das doch später.
Ja, genau. Aber ich weiß noch, dass du irgendwie ein paar Tipps uns gegeben hattest für Koh Chang. Das weiß ich noch.
Stimmt, genau, so hatten wir das erste Mal geschrieben, genau.
Ja, nee, das war Januar, Februar. Und dann sind wir eben von Koh Chang, das ist ja schon relativ weit im Osten.
Ja,
sind wir dann nach Kambodscha rübergefahren, direkt mit so einem Bus. Das ging ganz gut und waren dort dann 10 Tage. Da haben wir wirklich nur so die typischen Touri-Sachen gemacht, Angkor Wat und dann Phnom Penh.
Die Grenze ist jetzt, glaube ich, dicht gemacht worden, wegen
Stimmt. Ja.
Ja. Ja. Aber jetzt geht das nicht mehr. Ja. Aber damals, kurz vorher noch. Ja.
Ja, war ich auch sehr schockiert über die Nachrichten, als ich das da gelesen hatte. Ja. Aber na, seid ihr dann von Koh Chang dann mit dem Bus dann rübergefahren nach Siem Reap?
Genau, ja. Genau. Also mit dem Bus und dann über die Fähre natürlich und dann nochmal mit.
Genau, genau.
Ja.
Okay, ja, cool. Das habe ich dann auch, habe ich auch genauso gemacht, dann nur nicht von Koh Chang, sondern von Koh Kut eben aus.
Ja.
War auch mega entspannt so. Und also scheint ja dann auch, dachte mir auch so, wie mache ich jetzt weiter? Fahre ich weiter nach Kambodscha, gehe ich nochmal in den Süden von Thailand, weil ich mir aber auch so dachte, die Verbindung ist gut, ist günstig. Bin ich dann auch eben rübergefahren und dann habt ihr dann gemacht Siem Reap und Phnom Penh, oder?
Ja.
Ja, genau, genau. In Siem Reap waren wir, glaube ich, eine Woche.
Ja. Ja,
genau. Wir haben,
6 Tage?
Ja, okay. 6 Tage, weil wir hatten diesen 3-Tage-Pass für Angkor Wat und wollten nicht 3 Tage hintereinander. Das war auch gut so. Das wäre, glaube ich, ein bisschen hart gewesen.
Das ist okay. Ja, guter Punkt. Habe ich leider gemacht und ja. Rückblicken würde ich, glaube ich, auch nicht nochmal machen. Ja, sehr cool.
Vor allem, wenn es so heiß ist. Ne?
Es ist so heiß, es ist so warm dort. Ja. Was für dich auch so?
Ich überlege gerade. Bei mir war es, glaube ich, noch relativ angenehm. Also ich war Anfang November war ich in Siem Reap Angkor Wat angucken.
Ja.
Und als ich dann morgens dann abgeholt wurde vom Tuk-Tuk-Fahrer für die Sonnenaufgangstour bei Angkor Wat beim Haupttempel um 4.20 Uhr oder so, da war es dann auch noch richtig, richtig kalt gewesen. Aber über den Tag wurde es dann doch relativ, ich nenne es mal angenehm, aber jetzt so richtig warm war es bei mir nicht. War es bei euch da wärmer?
Ja, ja, wir hatten fast 40 Grad.
40 Grad, das war, krass.
Da ist ja auch nirgends Schatten oder so, ne? Das ist halt alles. Also außer wenn du in den Tempeln direkt drin bist, aber man muss ja immer, das haben wir voll unterschätzt, wie viel man da laufen muss.
Ja.
Das wussten wir zumindest vorher nicht und irgendwie gefühlt alle, die dort waren, wussten das auch nicht. Ja, an sich nicht schlimm, aber wenn es so heiß ist, ist das halt echt krass ohne Schatten.
Da haben wir jeden Tag ungefähr 20.000 Schritten gehabt bei 40 Grad Celsius.
Krass.
Und auch man ist auch ziemlich lang bekleidet, weil das auch eine Tempel ist und wegen Sonnenbrand auch so Sonnenschutz.
Ja, eben, klar, und bedeckt muss man sich eh. Ja, das war echt, wir haben uns dann erstmal da noch neue Kleidung einmal gekauft, weil wir so durchgeschwitzt waren, dass es irgendwie so eklig war. Dann haben wir das dann neue Sachen gekauft.
Aber das war dann möglich, mit dem 3-Tages-Pass dann quasi an verschiedenen Tagen dann nochmal wiederzukommen?
Ja.
Ja, genau. Also man hat, glaube ich, 10 Tage Zeit. Es war irgendwie 3 Tage innerhalb von 10 Tagen konnte man rein. Und dann immer, wenn du quasi das erste Mal eingestempelt hast oder wie man das, also wo das abgescannt wurde, genau, dann gilt halt wie der Tag. Dann ist einer weggestrichen.
Okay.
Genau, und dann waren wir halt noch, da gibt es diesen... Wie hieß das? Apopo Rats oder so, wo diese Ratten, die eher so mit dem Kambodscha-War dann zu tun haben, das haben wir dann noch dazwischen gemacht, das war die ganz cool.
Landminen?
Ja.
Sagt man?
Ja. Landminen.
Landminen, die Landminen, wurde dort von Ratten, detected.
Gefunden.
Ja, okay. Ja, okay, krass. Und dann wart ihr dann nach Phnom Penh, wo ging es danach dann hin?
Dann sind wir weiter nach Vietnam, nach Ho Chi Minh City. Das hat einfach von der Route dann Sinn gemacht. Ich glaube,
das waren
5 Stunden oder 6 Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Genau, da sind wir dann in Vietnam gestartet, was im Endeffekt nicht so eine gute Idee war. Mhm. Weil, also wir waren völlig überfordert mit dieser Stadt und wir wussten es vorher schon so, dass es wahrscheinlich unsere Stadt wird, weil wir generell nicht so die Großstadtmenschen sind. Aber ja, das war wirklich völlige Überforderung und auch wieder extrem heiß.
Das war schwer.
Ja, der Verkehr überall und ja, irgendwie war das nicht so ganz. Wir waren erst ein bisschen so, okay, weil wir wollten in Vietnam dann 2 Monate bleiben. So, Gott, ist das überall so stressig.
Nee.
Zum Glück war das dann nicht so.
Ja, das stimmt. Ich kann mich noch dran erinnern, als ihr dann da gewesen seid und irgendwie online von eurem ersten Eindruck oder so berichtet hat, dass euch die Stadt ja, glaube ich, nicht so gefallen hat. Und ich würde sie jetzt auch nicht zu meinen Favoriten in Vietnam zählen. Und klar, das war als erster Eindruck, ist dann natürlich erstmal so, naja. Aber Ich glaube, ich greife vor, wenn ich sage, es hat euch an anderen Städten, glaube ich, in Vietnam ja noch deutlich besser gefallen, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, je mehr wir im Norden waren, desto besser wurde es fast so. Also okay, Hanoi würde ich jetzt sagen, finde ich auch schön, aber
Hanoi war
ist
super
nicht,
cool.
ja, ist
Ja.
schon cool, aber Da Nang fanden wir noch besser.
Ja.
Da Nang war unsere Favorite-Stadt
Und
und
Da Lat auch.
ja, Da Nang auch, ja.
Das ist cool.
Ja, stimmt, das war auch cool, vor allem so die Natur drumherum.
Ja.
Aber ja, ich glaube, als Stadt Da Nang war auf jeden Fall unser Favorit, was irgendwie viele nicht nachvollziehen können, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die meisten finden Da Nang irgendwie scheiße. Alle, die mir immer Hoi An finden wir halt nicht so geil.
Nimm Bin.
Witzig.
Ja, den Binh war auch gut. Ja.
Ja, fand ich auch noch schön. Okay, nee, dann bin ich jetzt mal gespannt, weil ich würde gerne, würde ich gerne nachvollziehen, weil ich hätte jetzt eben auch gesagt, also mir hat Hoi An auch deutlich besser gefallen als Da Nang. Ich fand jetzt Da Nang nicht groß schlimm, schlecht, also neutral einfach, aber sie hat mich jetzt irgendwie nicht so als Stadt abgeholt.
Ja.
Deswegen bin ich da jetzt auf euren Eindruck mal gespannt, was euch an der Stadt so begeistert hat.
Ja. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen dran, vielleicht was für einen Reisestil man hat. Also wir lieben ja Slow Travel und wirklich so ankommen und dann ja irgendwie auch ins Fitnessstudio gehen, irgendwie so ein bisschen wie so eine Community aufbauen in einem Ort. Und ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, weil wir waren, also als ich die Unterkunft gebucht habe, wusste ich gar nicht, dass wir nicht in dem touristischen Gebiet von Da Nang dann sind. Das war halt so ein bisschen außerhalb. Und das war, glaube ich, auch so ein großer Vorteil von uns, dass wir dadurch dann ja eben nicht in diesem touristischen Gebiet waren, wo wir auch dann ein paar Mal so zum Essen waren und fanden da den Vibe jetzt auch nicht so gut. Aber im Endeffekt waren wir so ein bisschen weiter nördlich am Strand entlang. Und ja, wir haben dadurch, dass ich früher Beachvolleyball gespielt habe, waren wir halt fast jeden Abend Beachvolleyball spielen, haben dadurch irgendwie super viele Locals kennengelernt, mit denen gequatscht und sind dann noch schwimmen gegangen und waren in Restaurants jeden Tag bei den gleichen und man hat die dann schon irgendwie gekannt. Und die Leute waren halt super krass lieb, auch wenn gefühlt keiner richtig Englisch sprechen konnte, hat man dann was mit Google Translate.
Hoi An war nebenan
Ja, das
von
war
Da
da,
Nang.
ja.
Und
Daneben, ja.
Hoi An hat eher vielleicht die Touristen und Da Nang eher die Asiaten, nicht nur Vietnamesen, aber auch asiatische Urlaubmacher waren auch
Okay.
nein, viel, ja.
Stimmt, ja. Ja,
Aus,
auch
aus.
viele auch aus Vietnam selber, aus Hanoi und so waren auch viele dort zum Urlaub machen, das stimmt.
Aus Südkorea, glaube ich.
Ja.
Es ist auch eine sehr geliebte Urlaubsort für
Ja.
Koreaner.
Südkoreaner, ja,
Koreaner, ja.
genau. Ja, und ich glaube, Hoi An, also Hoi An ist natürlich so von, was Da Nang nicht hat, ist halt irgendwie so eine Alt, also ich glaube, ein bisschen Altstadt hat es schon, aber ist jetzt halt nicht so wie Hoi An oder so. Man sagt, das ist vom Vibe irgendwie altstadtmäßig, historisch irgendwie mega wertvoll. Das glaube ich jetzt in Da Nang nicht. Aber ich glaube, weil das halt so ist in Hoi An, fanden wir es halt super krass überlaufen dort und sehr, ja, sehr westlich irgendwie. Also man hat gefühlt fast keine Asiaten gesehen. Irgendwie als wir in Hoi An waren, dachte ich irgendwie, wir sind in Europa gefühlt. Also klar, ein paar natürlich schon. Aber ja, und ja, ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Auch Hoi An habe ich so oft gehört, dass Leute es mega cool finden, wenn man ein bisschen weiter außerhalb ist und dann halt auch wieder nicht in diesem Hotspot da irgendwie unterwegs ist.
Und es gab in Da Nang gibt es ein Peninsula. Die so man mit einem Mofa erreichen kann von Da Nang. Das war den Son Tra Peninsula, glaube ich,
Ja,
noch.
stimmt.
Und da sind so coole Affen und coole Vogelarten, die man so sehen kann. So ein bisschen so wie ein bisschen Dschungel vielleicht.
Ja.
Und das war super cool.
Ja.
Da waren wir sehr, ziemlich oft.
Stimmt, da waren wir fast jeden Tag.
Fast jeden Tag.
Ja, die
Cool.
Tour um Da Nang, das ist halt auch was, was wir halt geliebt haben. Also generell, wir waren noch im Bach Mann Nationalpark, waren wir auch, das war richtig cool.
Ja, also,
Eben Son Tra war
ja,
richtig schön.
ich hatte keine Idee von der Natur in Vietnam, aber von sehr vielen großen touristischen Hauptstädten und Orten kann man so 1 oder 2 Stunden mit einem Tour wegfahren und dann ist man im Dschungel, in den Bergen und das ist wirklich
Ja, vor allem von Da Nang, mega.
wunderschön. Das ist wirklich wunderschön und ja, das ist wie irgendwas von einer Naturdoku oder so, kann man so beschreiben.
Ja.
Ja.
Okay, sehr, sehr schön. Ja, also kann ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen den Punkt, wenn, also in Da Nang, dass man da vielleicht für länger bleibt. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, mir hat so schon die Altstadt von Hoi An schon noch mit am besten gefallen. Aber ja, ich gebe euch voll recht, dass es halt auch sehr touristisch war. Also wenn man außerhalb ein bisschen ist in den Reisfeldern, dann fand ich es auch schöner. Ich hatte aber quasi, also im Norden von Vietnam war ich mit meinem besten Freund zusammen. Und dann hatte ich quasi für den Rest von Vietnam, also ab Da Nang bis eben Ho Chi Minh, hatte ich, glaube ich, noch, weiß nicht, 10 Tage oder 2 Wochen, weil ich da ein bisschen durchgeplant war. Bin dann da relativ im Schnelldurchlauf durch. Aber dort den Punkt mit dem Beachvolleyball oder den Ausflügen, die Ausflüge bei Da Nang habe ich zeitlich leider nicht geschafft.
Ja.
Aber unter dem Aspekt kann ich es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass ihr da noch eine klasse Zeit mit den Locals hattet.
Ja.
Und danach ging es ja dann noch in den Norden. Dann wart ihr noch in der Halong-Bucht oder habt ihr die ausgelassen?
Genau, da waren wir auch, aber wir waren, ich verwechsel die immer, in der, die nicht ganz so touristisch ist, also auch touristisch, aber es ist, glaube ich, die, oder? Warte, es gibt doch zwei. Wie heißen die beiden? Ich verwechsel die immer. Handa?
Oh ja.
Ja, Halong gibt es und die andere, aber ja, wir waren auf jeden Fall.
Okay.
Die ein bisschen weniger bekannt ist, aber war auch, ja, natürlich mittlerweile auch schon sehr touristisch. Aber wir waren auf Cat Ba Island. Im Endeffekt sind
Ja,
wir dort dann gestartet.
Kappa.
Ja, genau. Die Insel fanden wir auch echt cool, so mit in der Mitte so der Nationalpark, wo
Das
man hochlaufen
war
kann. Ich glaube, bei der Tour hatten wir ein bisschen Pech.
cool.
Diese Schiffsfahrt irgendwie, unsere Gruppe war super komisch. Ich weiß nicht warum, die haben uns irgendwie, müssen die gedacht haben, wir sind Franzosen, weil unsere Gruppe war alles nur Franzosen außer wir. Und sogar die Mitarbeiter haben dann immer so ein paar französische Wörter, also immer so, oh, allez und so gesagt. Und wir waren so, hä, wir sind keine Franzosen. Ich weiß nicht, warum die uns in diese Tour reingesteckt haben.
Ja.
Ja, und wie man.
Ja.
Eis reden Franzosen ja nicht so gerne eine andere Sprache und dadurch
Das stimmt.
ich kann zwar ein bisschen Französisch verstehen, aber reden halt nicht wirklich. Und ja, dadurch waren wir irgendwie so sehr auf uns gestellt.
Ja.
Aber schön.
Okay, ja, nachvollziehbar.
Natürlich dann schon ein Unterschied. Wenn man halt eine coole Gruppe hat, wäre es, glaube ich, richtig cool gewesen. So war es irgendwie ja ganz schön, aber würden wir jetzt nicht nochmal machen. So.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und dann war ja noch, wie lange wart ihr dann in Hanoi noch gewesen?
In Hanoi hatte ich gar nicht so lange, da waren wir am kürzesten, ich glaube 2 oder 3 Tage.
Ja.
Ja,
Okay, ja.
genau.
Zweimal.
Ja, zweimal stimmt dann, ja, zwischendurch nochmal Hanoi.
Ja.
Ja.
Und dann aber der Hajiang Loop hat euch dann ja, glaube ich, wieder sehr, sehr gut gefallen, richtig?
Ja.
Das war, glaube ich, so unser Highlight, also ich würde fast sagen von der ganzen Reise, oder?
Eine
Ja.
von, ja. Es war so viele Highlights und
Ja.
so viele tolle. Aber das war wirklich auch wunderschön.
Ja.
Ja, ein Wunder. Das war
Auf jeden
echt cool.
Fall. Also, ja, irgendwie hast du den damals auch gemacht, ja?
Leider nicht. Leider nicht, das ist nicht ganz ausgekommen, als ich mit meinem besten Freund da war. Und danach hat es dann zeitlich auch nicht mehr ganz, ganz geklappt. Aber ich höre immer wieder von allen, dass das so die schönste Natur war oder
Ja.
von vielen ja wirklich mit das größte Highlight der Reise. Deswegen irgendwann schaue ich es auch nochmal. Irgendwann muss ich nochmal nach Vietnam.
Auf jeden Fall.
Aber diesmal leider nicht.
Ja.
Aber habt ihr dann auch die volle Tour gemacht? Also die 4 Tage, 3 Nächte sind das ja, glaube ich, oder?
Genau. Wir haben 4 Tage gemacht. Ja, das war echt wirklich cool. James ist auch selber gefahren. Das hat er ganz spontan, ich glaube, einen Tag
Ja,
vorher entdeckt.
stark.
Das war selber.
Das hat Spaß gemacht. Und das war wirklich vielleicht wie eine, für mich war das wie eine Zeitreise. Man geht in
Ja.
diese kleine Dörfer, wo alles so geblieben ist
Ja.
wie von früher. Und das war
Ja.
wirklich wie eine Zeitreise fast, kann man
Also
beschreiben.
wir haben auch die Tour gebucht gehabt mit einer Firma, die halt, also viele sind ja so ein bisschen auf Party ausgerichtet, dafür ist ja der Loop sehr berühmt, dass Leute da halt viel trinken und ne, dann irgendwie in Riesengruppen rumfahren und die Anbieter, die wir genommen haben, die fahren halt auch so ein bisschen, natürlich ist der Loop an sich ist ja der gleiche. Bloß wir sind erstmal, glaube ich, andersrum gefahren wie alle anderen. Dadurch hat man dann, ja, war man dann oft an den Sehenswürdigkeiten, bevor die anderen ankamen. Plus wir sind halt
Witzig.
oft noch so andere Straßen lang gefahren, also haben so quasi Umwege gemacht. Ich glaube, den ersten Tag waren wir fast gar nicht auf dem Original Loop quasi, sondern woanders. Und auch unsere Homestays waren halt immer so ein bisschen weg von der Main Route
Ja,
sozusagen. Ja.
das war vielleicht eine. Es gibt verschiedene Optionen, wenn man den Hajiang Loop fährt. Man kann so einen Party Loop fahren, das machen viele, aber man kann auch eine kulturelle
Ja.
Loop nehmen und machen. Und das haben wir entschieden, dass wir den nehmen.
Ja, wir sind zu alt.
Wir sind zu alt.
Oh. Also ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich definitiv den anderen Loop gemacht, aber jetzt nicht mehr.
Stark. Aber das war, glaube ich, auch bei euch eine relativ kleine Gruppe, wo ihr da rumgefahren seid. Oder das sah auch recht sehr entspannt auf jeden Fall aus.
Ja, wir waren nur 4 tatsächlich und die beiden kannten wir sogar auch schon, weil wir haben uns durch Instagram kennengelernt.
Ach, witzig.
Und nämlich, weil wir irgendwie gesagt haben, wir machen den Loop und die haben uns gefragt, wann wir den machen und mit welcher Firma. Und dann haben wir es quasi organisiert, dass wir zusammengehen.
Ja.
Das war ganz cool.
Und das Essen war mega, mega cool. Ja. Mega, mega gut, auch auf der Tour.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Das war dein Main Aspekt.
Ja, sehr gut. Wie ging es dann von Vietnam aus weiter? In welches Land ging es dann?
Von Vietnam sind wir dann wieder nach Indonesien, nach Sumatra dann geflogen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Entscheidung überhaupt kam.
Wir wollten, wir
wussten, dass wir dann nach Australien stimmen. Das haben wir in Vietnam dann spontan festgelegt, dass wir früher nach Australien gehen, weil wir einen guten Haussit gefunden hatten in Tasmanien. Mhm. Und eigentlich wollten wir nämlich länger in Vietnam bleiben. Deswegen sind wir am Ende ein bisschen schneller dann gereist. Und für uns war aber klar, dass wir noch nach Sumatra wollten, weil James wollte unbedingt die Orang-Utans sehen und,
ja,
und
verständlich, ja,
die ganze Natur dort. Und ja, deswegen sind wir dann relativ schnell dann nach Sumatra geflogen. Blöd. Und genau, hatten dann da ja auf einen Monat ungefähr Zeit und waren dann halt noch am Ende eine Woche in Bali, weil es halt günstiger war, von Bali nach Australien zu fliegen.
Und wo wart ihr dann genau in Sumatra? War das dann irgendwie so ein Nationalpark oder wie hieß die Anlage da?
Das war, wir sind zuerst in Bukit Lawang, haben wir den Orangutan-Tours gemacht, von Bukit Lawang aus.
Der Gunung Leuser National Park.
Ja. Und dann sind wir später Richtung Mount Karinchi. Es ist der größte aktive Vulkan in Asien.
In Südostasien.
In Südostasien.
Mhm.
Und weil der Vulkan so warm ist, ist die Natur auch so super gewachsen da, weil das so tolle Klima ist dafür. Und haben wir den Tours dort gemacht.
Genau. Ja. Ja, das war auch ganz cool, weil also Bukit Lawang ist so der berühmteste Ort auf Sumatra und ich glaube, die meisten fliegen halt nur dort, also fliegen nach Medan und gehen nach Bukit Lawang und gehen dann weiter woanders nach in Indonesien, was auch so alle, die wir getroffen haben, genauso gemacht haben. Und wir sind, ich glaube, hauptsächlich, weil James halt immer mit dem Birding Vögel beobachten, sind wir halt dann auf diesen anderen Ort gekommen.
Hey.
Und das war auch richtig cool, weil wir haben halt einfach die Woche, die wir da waren, keinen einzigen anderen Touristen gesehen. Und das war einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung und wirklich nochmal eine ganz andere Kultur im Rest von Sumatra oder Indonesien generell. Das war auf jeden Fall noch eine schöne Erfahrung, auch wenn es ein bisschen schlecht geendet ist mit krasser Lebensmittelvergiftung und 3 Tage Stromausfall.
Ach, krass.
Ja.
Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass dann nochmal von der Erfahrung dann nochmal ein bisschen authentischer einfach ist, wenn man dann irgendwie in abgelegenere Gegenden kommt. Ich hatte jetzt vor kurzem noch das Interview mit Annika und Marco von 30 Tage Reisen. Die hatten dann eben auch so von Sulawesi halt total geschwärmt, wo es dann auch so alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen ursprünglich halt ist, als jetzt irgendwie in, halt auf Bali zum Beispiel. Ja. Das Extrembeispiel. Aber ja, so glaube ich so, dass das ja wirklich eine mega schöne Natur ist, sei es mit den Orang-Utans, sei es mit den Vögeln. Was ihr da so gepostet habt, sah echt mega, mega klasse aus. Indonesien habe ich bisher leider nur eben Bali und Lombok halt geschafft. Aber da gibt es ja noch so viel mehr, was ich mir auch nochmal irgendwann angucken möchte. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, von hier aus, jetzt von Perth, ist jetzt gar nicht so weit. Wenn ich dann vielleicht mal auf der Arbeit irgendwie Urlaub habe oder so, mal schauen. Aber das klingt auf jeden Fall echt nach einer klasse Zeit. Und die eine Woche dann auf Bali, wo wart ihr dann noch da gewesen?
Da waren wir dann tatsächlich nur in Sanur. In Mundug waren wir auch noch. Da hatten wir eine Hotel.
Und noch
eine Kooperation. Wie sagt man das auf Deutsch? Kooperation, genau, ja.
Ja.
Genau, da waren wir ein paar Tage, weil die uns halt angeschrieben hatten. Und dann sind wir nur in Sanur gewesen, was eigentlich auch ganz cool war, aber es halt auch sehr touristisch. Aber für uns war irgendwie wie nochmal einfach Urlaub, bevor wir nach Tasmanien fliegen, weil Tasmanien natürlich dann Winter hatte und es sehr kalt war, haben wir einfach nur so okay. Wetter genossen, Pool, Strand.
Wir waren nochmal tauchen auf in Pulambén.
Ja. Sehr gut.
Genau, dann haben wir dann noch so ein bisschen Daytrips gemacht. In Nusa Penida waren wir dann auch nochmal zum Schnorcheln, mhm. Weil wir da letztes Jahr die Mantas nicht so gut sehen konnten, weil das Wetter nicht so gut war.
Ja.
Genau, ja.
Perfekt. Und dann Tasmanien, wenn ihr jetzt sagt, da wart ihr im Winter in Australien, wann war das zeitlich? Wann seid ihr dann hier rüber geflogen?
War das Mai oder Juni?
Mai. Mai?
Anfang Juni. Im Mai waren wir in Sumatra, ja, genau, Juni, ja.
Krass, dann seid ihr, weil ich kann mich noch erinnern, als ihr dann so viel eben von Tasmanien gepostet habt, aber das halt schon wieder so lange her ist, dass ihr jetzt schon so lange quasi in Australien seid, heftig. Okay, und auf Tasmanien wart ihr, glaube ich, relativ lange dann auch gewesen, oder?
Ja, 2 Monate waren wir insgesamt auf Tasmanien, tatsächlich, ja.
Und dann war das dann auch immer durchgehend im House-Sitting oder...
Die erste Zeit im House-Sitting.
Waren wir 7 Wochen.
Ja. 7 Wochen haben wir erstmal uns erholt und so eine Spannungsphase eingelegt.
Bei also Winter nachgeholt.
Ja, ja. Und das war so, auch super schön in der Nähe von Cradle Mountain. Das ist ein großer Berg, Naturpark dort. Und dann haben wir unseren Roadtrip gemacht, oder?
Genau, dann haben wir noch einen kleinen, wir hatten zwischen unseren Sits, wir hatten dann in Hobart, das ist ja die Hauptstadt von Tasmanien im Süden, noch einen House-Sit gefunden, weil wir es halt so schön fanden, dachten wir wollen noch den Rest der Insel sehen und haben dann geguckt und zum Glück einen gefunden, der zeitlich gut gepasst hat für eine Woche. Hatten dann aber, glaube ich, 5 Tage oder 6 Tage dazwischen. Und das haben wir dann für einen Roadtrip an der Ostküste, also die typische Tasmanien-Route so ein bisschen genutzt quasi und sind dann einmal vom Nordosten in den Süden bis nach Hobart runtergefahren.
Ja.
Cool. Und ich glaube, ihr habt ja auf Tasmanien auch relativ viele Wanderungen, glaube ich, noch gemacht, oder?
Ja, genau. Ja, wir haben eigentlich mal versucht. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter, muss man echt sagen, dafür, dass Winter war. Also tatsächlich hier das Wetter ist gerade viel schlimmer als Tasmanien, weil alle sagen immer so, was, ihr wart in Tasmanien, da müsst ihr ja irgendwie euch totgefroren haben und nur Regen. Aber wir hatten, glaube ich, 3 Tage Regen und der Rest. Und unser Host war schon so, ja, wenn der Strom ausfällt, manchmal fällt er aus für mehrere Tage, wenn das Wetter schlimm ist, hatten wir so Generatoren und alles.
Ja.
Aber es ist tatsächlich gar nichts passiert, das war richtig schön. Und dadurch konnten wir halt auch viel wandern gehen und waren dann in mehreren Nationalparks unterwegs. Cradle Mountain waren wir ein paar Mal, weil das direkt nebenan war. Das ist, glaube ich, auch so das meistbesuchte, der meistbesuchte Ort in Tasmanien, soweit ich weiß. Glaub.
Hat uns ein bisschen erinnert an den Highlands in Schottland vom Aussehen.
Ah, cool.
Bisschen Heimat.
Und, ja, genau, ein bisschen Heimatgefühl auch mal wieder wecken. Sehr schön. Und was würdet ihr so sagen, jetzt rückblickend auf Tasmanien, was war so euer Highlight oder sei es von den Wanderungen, sei es von der Natur, was ist so am meisten jetzt hängen geblieben von eurem Besuch auf Tasmanien?
Was war dein Highlight?
Highlight? Vielleicht das Mountainbiking in Hobart. Für die das, ich wusste das nicht, aber das ist auch so eine Mountainbike-Stadt, wie Freiburg in Deutschland auch eine Mountainbike-Stadt ist, ist Hobart mega gut für Mountainbiken. Das war mega cool. Stimmt,
Ja, Hobart hat ja so einen großen Berg, quasi Mount Wellington ist direkt dahinter. Ist, glaube ich, auch der größte Berg in Tasmanien, glaube ich.
Ja.
Und da sind wir mit dem Mountainbike runter, das war cool. Aber ich glaube, ich fand Maria Island hieß eine kleine Insel, die ist noch neben Tasmanien. Das war, glaube ich, so mein Highlight. Das ist so der Ort, wo man die Bombards mega gut sehen kann. Super schön. Also wir haben auch ganz viele Seehunde gesehen im Wasser, die am Rumschwimmen. Oh, yeah. Man kann auch manchmal Wale sehen, so hatten wir leider kein Glück. Aber das war auch mega schön dort, einfach da so spazieren oder wandern zu gehen und die ganze Natur, überall Kängurus und so.
Mega, mega cool. Ich kann mich auch erinnern, was ihr mal so gepostet habt, sei es von der Tierwelt, sei es von der Natur her, sah es da schon wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Deswegen mal gucken, wie es für mich jetzt zeitlich auskommt. Ich werde jetzt erstmal ein paar Monate hier bleiben, aber Tasmanien möchte ich auch unbedingt mal irgendwann hin. Und von dort aus ging es ja dann, glaube ich, für euch dann auf den Roadtrip, richtig? Oder wie war dann?
Nach Brisbane erstmal geflogen.
Brisbane.
Genau.
Ja.
Dann waren wir 3 Tage, glaube ich, in Brisbane. Da haben wir eigentlich ja nicht viel gemacht. Irgendwie, wir sind halt so ein bisschen rumgelaufen, haben dann unser Auto gekauft. Das war auch alles ein bisschen risky innerhalb von einem Tag und wir hatten keine Ahnung, wie es geht überhaupt. Yeah. Und ja, mussten dann an dem Tag noch ein Bankkonto eröffnen, weil das ohne gar nicht geht. Und dann noch irgendwie diese komische Nummer da. Ich weiß nicht mehr,
wie die ist. Ja, ein CRN-Nummer. Yeah.
Antragen, ja, alle solche Sachen, deswegen hat das einen ganzen Tag gedauert, ein Auto zu kaufen. Und dann sind wir nach, also in die Nähe von Sunshine Coast gefahren, nach Mulaney heißt der Ort. Da hatten wir unseren nächsten House-Sit und das war echt super schön. Das ist auch wieder so ein typischer Ort gewesen, wo man, also wir kannten den vorher auch nicht und jetzt haben uns auch schon ein paar Australier sogar geschrieben, so hey, wir kannten den Ort noch gar nicht, aber sieht mega cool aus.
Super cool, okay.
Ja. Und ja, das ist halt das Schöne am House-Sitten, finde ich, dass man halt dann an Orte kommt, ja, die man gar nicht so im Kopf hat. Und klar, wir waren in 40 Minuten in Sunshine Coast, das haben wir oft dann gemacht, ja, zum Strand und so. Das Wetter war dann auch ein bisschen schöner.
Ja. Das war. Ja. Es ist, Mulaney ist vielleicht 600 Meter ober das Meer.
Höhenmeter.
Ja. Und ist dafür ein bisschen, es war ein bisschen cooler, aber wir sind fast jeden Tag zu Sunshine Coast runtergefahren und dort haben wir den Whale Tours und sowas gemacht. Ja. Das war extrem cool. Ja. Das war richtig, richtig gut. Ja.
Das klingt wirklich nach einer klasse Zeit auf jeden Fall. Und dass ihr dann quasi für andere Australier dann noch so einen Geheimtipp quasi weiterempfehlen durftet. Mega, mega stark. Hatte ich bisher auch noch nicht von gehört, aber merke ich mir dann auch auf jeden Fall mal, wenn ich da mal irgendwann die Ostküste rauf oder halt runter fahre. Und von dort aus ging es dann, denke ich mal, weiter Richtung Sydney. Oder wie ging dann der weitere Trip los?
Genau, also dann sind wir hierher gefahren. Wir sind an Sydney vorbeigefahren, haben aber keinen Stopp gemacht, weil wir da noch wann anders dann hingehen. Genau, wir sind im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Stunden in 4 Tagen, 1900 Kilometer oder so gefahren. halt Australien, man unterschätzt das immer.
2000 Kilometer?
Ja, ich glaube ziemlich genau 2000. Und das,
ja.
Und wir sind dann aber ein bisschen unterwegs ab und zu mal angehalten, damit man ein bisschen, ja, sich die Beine vertreten kann, was zu essen und so. Und dann waren wir in Byron Bay, das ist, glaube ich, so einer der Hauptsurferorte. Und in Coffs Harbour, das war auch mega schön, habe ich vorher auch noch nicht gehört gehabt, aber ChatGPT hatte gesagt, das ist ein guter Stop.
Und Newcastle auch?
Ja, Newcastle waren wir auch.
Sehr gut.
Genau.
Ja, perfekt.
Wir halt die meiste Zeit gefahren und haben jetzt nicht irgendwie groß was gemacht.
Ja gut, wenn man dann irgendwie ein Ziel hatte, dann mal ein bisschen durchfahren.
Ja.
Aber wollt ihr dann jetzt an dem Ort jetzt, wo ihr seid, jetzt noch länger bleiben oder wie sind dann jetzt eure weiteren Pläne für die nächsten, weiß nicht, Wochen und Monate?
Also hier sind wir 5 Wochen insgesamt. Wir sind jetzt eine Woche hier für den House-Sit und der House-Sit geht 5 Wochen.
Cool.
Genau, und dann gehen wir nach Melbourne für 2 House-Sits hintereinander. Ich glaube einmal eine Woche und dann nochmal 2 Wochen. Aber jeweils in unterschiedlichen Stadtteilen von Melbourne, was glaube ich auch nochmal ganz cool ist. Ich glaube einmal sind wir ein bisschen mehr so in der Innenstadt und einmal in so einem Suburb quasi, ein bisschen außerhalb. Was auch cool ist, beides damit zu bekommen.
Ja.
Ja.
Und danach.
Ja, oh. James weiß das immer gar nicht.
Albury. Albury, right?
Ja, genau. Und danach gehen wir nach Albury, was wahrscheinlich auch ein Ort ist, den keiner kennt. Da ist auch wirklich nicht wirklich irgendwas in der Nähe, wo man sagen kann, was das ist. Aber ja, das ist einfach nochmal so 4 Stunden nördlich von Melbourne, also so mitten im Land quasi. Und da bleiben wir tatsächlich 3 Monate, weil der Hostel geht 3 Monate über Weihnachten. Ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Dann ist ja auch Sommer und wir haben unseren eigenen Pool und so. Das ist schon ganz cool.
Stark. Ja, das klingt wirklich in einer klasse Zeit dann und dann so über die Feiertage dann auch ein bisschen länger irgendwo wieder zu bleiben. Da fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht habt ihr das dann auch so gehabt. Ich hatte es auf der Reise gehabt, je länger ich unterwegs war, desto schöner hat es mir dann eben gefallen, mal wieder an einem Ort ein bisschen länger zu bleiben. So, dann war ich die 4 Wochen in Vancouver oder jetzt war ich ja auch 6 Wochen zu Hause. Ja. Hier bleibe ich jetzt ja ein paar Monate, was echt ganz cool ist. Habt ihr es auch so wahrgenommen, dass es immer eine bunte Mischung sein muss zwischen, ich gucke mir was an, aber dann bin ich auch gerne mal wieder an einem Ort ein bisschen länger?
Ja, und so Routinen haben. Also ich muss echt sagen, ich glaube, wir beide sind an dem Punkt. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 5 Tage Roadtrip und jeden Tag woanders und wirklich an einem Ort fest sein, den wirklich kennenlernen und dann auch irgendwie, ja, wir gehen halt immer gerne dann ins Gym oder so, dass man dann auch nochmal Leute kennenlernt.
Gesund sein.
Genau, auch die Gesundheit spielt da viel mit rein. Wir haben immer gemerkt, wenn man schnell reist, die Gesundheit ging bei uns immer schnell. Wir sind natürlich auch ein bisschen älter, glaube ich, jetzt. Aber die Gesundheit gefühlt immer sehr schnell den Berg ab. So, ja. Und ja, das ist halt eine Sache, auf die wir jetzt gerade nicht mehr so Lust haben nach den Monaten.
Für 2 Wochen macht das Spaß vielleicht, ja, für einen Urlaub oder so, aber, ja, aber für langfristig ist das ungesund. Und
ja. Ich meine, manche Leute kriegen das ja auch gut hin und machen das irgendwie. Ich finde das immer krass, was für Energielevel manche Leute dann, glaube ich, haben. Aber ja, wir lieben es auch einfach wirklich mal abends, ja, so ganz normal, abends irgendwie Netflix zu gucken. Oder James spielt seine Online-Spiele. Also so, ja, ich glaube, manche denken halt, wenn man eine Weltreise macht, dass man irgendwie nur am Sachen angucken ist. Aber gerade jetzt in den Haussitz besteht unser Tag hauptsächlich aus Hunde laufen, ins Gym gehen. Ich puzzle gerade zum Beispiel ganz viel.
Yeah. Ja. Stimmt, habe ich gesehen.
James spielt seine Spiele. Ne? Wir telefonieren voll viel mit Freunden. Dann das, genau, James spielt Gitarre. Er hat nämlich eine Gitarre da, cool, auf Weltreise. Das muss man auch erstmal.
Ach, krass.
Kann man machen, aber nicht.
Kann man machen.
Es kommt drauf an, wie man reist, weil man kann viel mehr mitbringen, als ich ursprünglich dachte.
Sehr cool. Habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber soll scheinbar möglich sein. Sehr cool. Ja.
Sehe ich gar nicht.
Und
so,
ja, kann ich halt.
So oft, ja? Einfach im Gepäck mit drin gewesen. Wir mussten gar nichts extra zahlen. Also, ja, viel.
Optimal. Aber dann so eine große Gitarre oder dann so eine kleine Ukulele, ja, nenne ich es mal.
Nein, das ist schon eine große Gitarre, aber der ist nicht so groß, der ist nicht so fett.
Eine E-Gitarre.
Der ist eine E-Gitarre, die ich jetzt in meinen Laptop, zu meinem Laptop verwenden kann. Und mein Laptop, ja, dann habe ich Kopfhörer mit meinem Laptop und ich kann da üben und ein bisschen Spaß haben damit.
Sehr, sehr cool. Und ja, wie ihr das jetzt beschrieben habt, so diesen Alltag wieder aufzubauen, so eine Routine. Kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher dann mal aufs House-Sitting dann eben zu sprechen. Ist dann ja auch für sowas dann eben auch optimal, wenn man jetzt wirklich für ein paar Wochen an einem Ort bleibt, sich dann um die Wohnung, um die Tiere dann vielleicht auch kümmert. Da fällt mir jetzt gerade aber noch eine Sache ein, um jetzt so auf das eine Jahr nochmal rückblickend zu gucken. Für James, du meintest ja, für dich war ja ganz wichtig, das Essen überall kennenzulernen. Was würdest du jetzt sagen, nach einem Jahr Essen in den vielen verschiedenen Ländern, welches Land oder welches Gericht hat dich oder hat euch am meisten abgeholt?
Thailand vielleicht.
Was heißt vielleicht?
Thailand auf jeden Fall. Es gibt so Regionalgerichte in Thailand und in jedem Ort vielleicht ein unterschiedliches Gericht. Und im Norden in Thailand, im Pai und in Chiang Mai, kann man sehr oft ein Gericht mit Hackfleisch, Chilis und Gemüse, grüne Bohnen und dazu immer Reis und Ei essen. Und ich habe das nirgendwo auf YouTube. Ich suche immer nach auf YouTube. Ich habe das gefunden, aber das gab es so oft dort.
Ja.
Und das war einfach so ein, glaube ich, so ein Staple, so ein Standardessen für die Thai-Leute dort. Und das hat einfach so gut, das war so gut. Das war
sehr gut. In Thailand kann man nichts bestellen, was nicht schmeckt. Also ich habe alles ausprobiert und da haben wir auch, also ich finde auch so mit Lebensmittelvergiftung oder so haben wir gar kein Problem, obwohl wir wirklich egal wo gegessen haben und wirklich irgendwo, ja, mitten im Nirgendwo und alles.
Aber wir haben von jedem Street Pop-up Food Store haben wir von jedem gegessen in Thailand und das war immer sehr, sehr, sehr feines Essen, ja, was die da haben. In Indonesien muss man ein bisschen aufpassen im Vergleich, aber in Thailand, das war so gut. Ja,
ja,
okay. Stark. Und Becky, würdest du dem so zustimmen oder wie sah es für dich aus?
Ja, für mich. Also ich esse ja immer sehr anders als James, weil ich eben vegetarisch esse, auch wenn ich auf der Reise ab und zu mal eine Ausnahme gemacht habe oder machen musste, damit ich nicht ohne Protein lebe für ein paar Tage. Aber ja, auf jeden Fall Thailand auch. Also da ist es halt, da hatte ich nicht ein einziges Mal Probleme irgendwie, dass ich vegetarisch esse. Und was wir auch gesagt haben, immer in den anderen Ländern haben wir immer irgendwann Cravings gehabt, dass wir irgendwie so, oh, Bock mal auf Pizza oder irgendwas, was man halt von zu Hause hat, kennt. Und in Thailand, in den, ja, wie lange waren wir da? 7 Wochen, haben wir nicht ein einziges Mal überhaupt Bock auf irgendwas anderes gehabt. Wir haben wirklich nur Thai gegessen
Immer.
und haben nicht mal drüber nachgedacht, ob wir irgendwie einen Burger oder sonst irgendwas essen wollen, weil es halt einfach so gut war, dass man das halt nicht brauchte. Und in den anderen Ländern haben wir das schon irgendwie ein bisschen gehabt, also auch in Vietnam.
Vietnam
Ja.
hat man irgendwann mal so oft Banh Mi und
Ja.
Pho gegessen, dass man vielleicht einen Burger oder sowas craved.
Ja, und wir fanden, ich meine, okay, die Vietnamesen sind ja auch
Aber
super
auch gut.
schlank, aber uns hat das manchmal auch nicht so ganz satt gemacht. Also
Ja.
wir sind halt Vielesser und die Thais sind ja auch Vielesser. Da ist es halt irgendwie, ja, nochmal ein bisschen was anderes. Und Vietnam, ja, hat uns dann manchmal irgendwie gefehlt. Vor allem für mich als Vegetarierin war es nicht so einfach, weil sie halt oft nicht Tofu hatten oder so. Ja.
Ja, okay, da fällt mir jetzt gerade noch ein, ich weiß nicht, wie eure weiteren Pläne für die nächsten Monate aussehen, aber soll es nur auf die Philippinen gehen? Da habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass es eben für vegetarisch eben auch schwierig sein soll, weil es da auch sehr fleischlastig eben sein soll.
Ja.
Steht die Philippinen nur irgendwie jetzt auf dem Plan oder wurden die jetzt erstmal gestrichen?
Momentan leider nicht. Also wir werden definitiv nochmal, wir sind halt noch nicht so ganz, ja, im Klaren, wie jetzt die Reise nach Australien dann weitergeht. Also wir wissen, dass wir erstmal nach Schottland gehen für eine Zeit. Wir haben dort auch schon ein paar Haussitz, weil wir eben Familie und so dann auch mal sehen wollen nach
Und
anderthalb Jahren. Dann
Deutschland
auch mal
auch,
wieder
wollen wir
Deutschland,
auch, ja.
genau. Dass wir auch meine Familie, Freunde in die Schweiz wahrscheinlich, genau. Und dann wissen wir noch nicht so genau, was unser Plan danach ist, aber Philippinen steht auf jeden Fall irgendwann nochmal auf der Liste, entweder in dieser Reise oder später.
Ja, perfekt. Und dann lass uns auch gerne nochmal einmal auf das Thema House-Sitting zu sprechen kommen. Habt ihr jetzt ja, glaube ich, wirklich sehr, sehr lange gemacht, sehr viele verschiedene schon so gehabt. Wie seid ihr das erste Mal auf die Idee gekommen? Und gibt es ja die Plattform, worüber man die findet, aber hattet ihr die Idee schon vor der Weltreise oder wie hat sich das quasi in eure Reiseplanung eingefügt, die Idee?
Das kam tatsächlich auch durch meine beste Freundin, weil sie macht das halt eben, sie reist halt schon seit mehreren Jahren und ich glaube jetzt, weiß ich gar nicht, seit 3, 4 Jahren oder so macht sie eigentlich nur House-Sitting, also fast nur, und reist damit quasi so um die Welt, je nachdem, wo sie was findet. Und genau durch sie bin ich dann irgendwie da drauf gekommen und sie war halt auch in Australien, ja, und meinte halt auch, hier gibt es das super viel. Und das war für uns von vornherein klar, als wir losgereist sind, dass wir dann halt nach Australien gehen und hier House-Sitting machen wollen, weil ja es ja schon relativ teuer ist, so Miete zu zahlen. Und wir lieben Tiere und haben das auch voll vermisst, so irgendwie. James hat früher einen
Ich
Hund
liebe Hunde.
und ja.
Ja. Sehr gut, ich auch.
Wir wollen es halt auch ausprobieren. Für mich war es auch so, ich bin halt nicht mit dem Hund groß geworden. Ich war immer so ein Katzenmensch, aber jetzt bin ich so ein bisschen konvertiert quasi.
Manchmal gibt es auch.
Sehr gut, sehr gut.
Manchmal gibt es auch Katzen. Und
Katzen hat auch schon. Und
okay, ja. Tauben auch.
Tauben Mann auch.
Ja.
Okay.
Nee, aber das war auch so ein bisschen, ja, wir wollen halt auch so für uns zukünftig so ein bisschen ausprobieren. Dafür ist House-Sitting halt auch cool. So gucken, okay, erstmal wollen wir einen Hund. Wie ist das überhaupt, einen Hund zu haben, weil ich es halt nicht kannte. Was sind so die Verpflichtungen und auch was für ein Hund? Also wir haben jetzt schon voll viel festgestellt, ja, okay, das wollen wir nicht, das wollen wir. Und auch das Haus ist halt auch so eine Sache, dass wir halt sagen, okay, irgendwann wollen wir vielleicht auch mal ein Haus oder eine Wohnung oder sonst irgendwas haben. Haben wir jetzt auch schon super viel.
Es ist wie eine Hausprobe.
Ja, genau.
Es ist wie
Ja.
Hausprobezeit.
So, man lebt halt viele verschiedene Leben, man lernt super viele Locals irgendwie auch kennen. Das ist halt das Schöne daran, dass man ja eigentlich das Leben lebt von jemand anderem zur Probe.
Ohne Arbeiten.
Und
Das auch.
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Und als ich dann das erste Mal, ich denke mal, ihr habt das dann über die Webseite von denen, oder habt ihr das über die House Sitters Webseite gemacht, oder?
Über Trusted House Sitters, die App.
Ja.
Also es gibt ja auch Aussie House Sitters, was glaube ich in Australien noch weiter verbreitet ist, aber wir waren halt schon bei der anderen angemeldet, und wollten
Okay.
nicht doppelt zahlen, weil das kostet ja auch das Abo.
Ja, und zum Start ist es da schwierig, quasi ohne irgendwelche Empfehlungen oder Referenzen quasi das erste House-Sit zu bekommen? Oder wie war das gewesen?
ich glaube, es kommt wirklich stark darauf an, wo man anfängt. Also ist man, will man unbedingt nach Sydney City Center oder so und das ist der erste House-Sit, das ist halt ein bisschen schwieriger, weil man mehr Konkurrenz hat. Wir haben tatsächlich damals in Basel, wo wir noch in der Schweiz waren, angefangen und haben dafür eine Freundin von mir quasi gehaussittet und sie war neu auf der Plattform als Gastgeberin und wir haben uns dann gegenseitig quasi die Review dann gegeben und dadurch hatten wir dann halt schon eine Bewertung, was auf jeden Fall hilfreich war. Genau, und dann haben wir in Thailand tatsächlich in Pattaya ein Haussit gemacht und Pattaya ist ja auch bekannt nicht so der Ort, wo die meisten hinwollen, was wir auch bestätigen können, dass es nicht empfehlt. Aber trotzdem haben wir dadurch, das war halt für uns auch so, okay, wir kriegen dann nochmal eine Bewertung, die auch wieder neu ist. Und auch Tasmanien, wo wir die 7 Wochen waren, das war halt, ja, wirklich auf gut Deutsch gesagt, am Arsch der Welt. Da ist halt nichts. Ne? Der nächste Supermarkt war halt 1 Stunde entfernt. Und das für 7 Wochen macht halt auch nicht jeder. Dadurch hatten wir halt nicht viel Konkurrenz. Und das ist eigentlich auch so der Tipp, den ich allen immer gebe, fangt irgendwo an, wo es halt nicht so überlaufen ist, wo nicht jeder hin will. Ja. Wobei wir auch mit 2 über Instagram in Kontakt stehen, die sind gleichzeitig mit uns in Australien angekommen und hatten dann total Geldprobleme, weil sie halt keinen Job finden konnten in Sydney und die haben dann tatsächlich es aber geschafft, ich habe denen dann quasi gesagt, okay, mal probiert doch House-Sitting, dann spart ihr ein bisschen Geld und die haben es dann tatsächlich geschafft, auch in Sydney direkt als erstes was zu finden, also es ist nicht...
Ja, perfekt. Und worauf achtet ihr dann genau, wenn ihr eure House-Sittings aussucht, quasi jetzt nur nach den Orten, wo ihr hinwollt, oder dann auch irgendwelche Kategorien oder Voraussetzungen quasi von der Anzeige oder in dem Haussit, was gerade ausgeschrieben ist? Worauf achtet ihr da?
Ich glaube, wir sind super offen. Also es geht so ein bisschen um die Tiere auch. Also manchmal gibt es auch Pferde oder so. Das machen wir jetzt nicht. Da braucht man ja schon auch ein bisschen Erfahrung.
So eine gewisse Zeit ist hilfreich, weil man muss dahin fliegen oder fahren und man möchte das nicht unbedingt vielleicht machen für...
Den Zeitraum meinst du? Also der Zeitraum muss lang genug sein. Ja, genau. Weil wir machen halt nicht gern Haussitz. Viele sind auch nur so ein Wochenende oder so. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man irgendwo schon ist und dann noch eine Lücke hat oder so. Aber wir versuchen halt wirklich möglichst lange Haussitz zu finden. Deswegen haben wir halt auch die 3 Monate, 5 Wochen, 2 Monate. Genau, das ist eigentlich für uns das Hauptkriterium, dass es lang ist und dann natürlich auch, dass man da irgendwie gut hinkommt und dass auch vor Ort irgendwas ist, was schön ist. Wir würden jetzt nicht an einen Ort gehen, wo man nicht wandern kann, wo man nicht irgendwie Natur um sich herum hat oder so, aber ja, ich glaube, es gibt in Australien keinen Ort, der nicht schön ist, von daher ist das jetzt nicht so schwierig. Ja, darauf achten wir. Und dann natürlich, man sieht ja auch die Bilder, das ist ja ähnlich wie wenn man in ein Hotel geht. Es gibt natürlich auch Häuser, wo ich mir denke, okay, wenn sie es nicht mal schaffen, für die Bilder ein bisschen aufzuräumen, dann will man da vielleicht nicht hin. Ja, das ist, glaube ich, so ein Hauptding, was ich immer anschaue. Ja, und da muss man natürlich auch gucken, auf der App ist dann immer quasi so eine extra Rubrik, wo steht, was für Verantwortung man hat. Und daraus, finde ich, kann man auch immer viel ablesen, was sind das für Leute, wie die das schreiben. Manche schreiben da halt so einen Mega-Roman und voll, was man alles machen muss. Und das ist dann immer schon so ein bisschen so, okay, weiß ich nicht, ob das dann das Richtige ist. Und manche sind halt voll entspannt und schreiben nur so, ja, einmal am Tag die Hunde laufen und füttern. Das war noch so nett, oder? Ja.
Ja.
Okay, perfekt. Und eine letzte Frage da so jetzt im Hinblick auf für den Zuhörer zum Beispiel, wenn er es alleine machen möchte oder wenn ich das mal selber irgendwann alleine ausprobieren möchte, würdet ihr sagen, das macht irgendwie einen großen Unterschied zwischen, ob da irgendwelche Pärchen zum Beispiel wie ihr jetzt bevorzugt werdet oder auch habt ihr schon von anderen gehört, dass die das auch alleine machen?
Also meine beste Freundin macht es alleine seit Jahren, also die hat nie einen Partner dabei, aber wir haben, also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass sie sagen, die bevorzugen Pärchen, also was sie vor allem bevorzugen, habe ich so gemerkt, ist so vom Alter, dass sie halt sagen, die leben lieber ein bisschen ältere, oh Gott, sind wir alt. Aber
Quatsch.
Einmal hatten wir auch, die mussten sich dann entscheiden zwischen Senioren und uns und die haben dann uns genommen, weil sie meinten, okay, bei denen weiß man halt nicht, ob die gesundheitlich mit dem Hund das alles so hinkriegen. Aber grundsätzlich haben wir es schon mal gehört, dass Leute meinten, wenn man halt zu zweit ist, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit für alles. Aber an sich ist das kein, glaube ich jetzt nicht, dass es dann unbedingt der ausschlaggebende Punkt ist. Weil wie gesagt, meine beste Freundin macht das seit Jahren alleine und das war nie, hat sie eigentlich kein Problem mit gehabt.
Okay, perfekt. Ja, optimal. Und dann hätte ich jetzt zum Ende hin noch so ein paar Abschlussfragen. Oder sonst da vorne eben so die Frage an euch, was wir jetzt vielleicht... Ich meine, das war jetzt wirklich ein Jahr zusammengefasst in einer Stunde jetzt quasi. Wo sind wir jetzt vielleicht noch nicht drauf eingegangen oder was hatte ich jetzt noch nicht gefragt? Was ist vielleicht noch offen geblieben, was ihr vielleicht gerade noch dem Zuhörer vielleicht noch mitgeben wollt?
Hast du?
Oder haben wir so die Reise relativ gut schon beleuchtet gehabt jetzt?
Ziemlich gut.
Ja, ich glaube auch, ja. Weil ich gerade auch irgendwas war eigentlich nicht.
Nein.
Okay, perfekt.
Vielleicht kann man sagen, dass es auch, dass man viel Zeit hat, um sich selber zu vielleicht neue Sachen zu finden oder zu erinnern. Beim Reisen, so nach 2 Monaten Reisen erst, kamen ja so viele Erinnerungen zurück ich bin 31, von den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren kamen ja so viele Erinnerungen zurück, die ich gar nicht wusste, ich wusste die gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, also, spannend.
Reflektieren, das war für uns immer noch ein riesen Thema irgendwie auf Reise. Und jetzt mit dem House-Sitting glaube ich nochmal mehr, weil wir noch mehr Zeit haben und irgendwie ja auf Spaziergängen und generell irgendwie gut reflektieren können. Aber das fanden wir beide wirklich sehr krass, dass irgendwie voll viele Themen so hochkommen, an die man seit Jahren nicht gedacht hat. Oder irgendwie überhaupt irgendwelche Erlebnisse oder Momente, das ist irgendwie...
Irgendwas aus der Schule-Seiten oder aus der Studium-Seiten irgendwie so ab.
Ja, du hast immer ganz verrückte Träume auf einmal von welchen Leuten, die er eigentlich gar nicht mehr kennt und ja, richtig crazy.
Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Erkenntnis, das hatte ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Reise jetzt auch gewesen ist, ich glaube aber davor, das merke ich immer wieder so, aber ich bin auch immer ein großer Fan von, oder ich spreche auf dem Podcast auch gerne über Selbstreflexion oder so ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen Meditation. Und ich merke das immer so, wenn ich die Meditation immer mal wieder ein bisschen schleifen lasse und dann, wenn man wieder anfängt, so ein bisschen mehr Ruhe oder wenn man halt eben, wie ihr meintet, spazieren geht oder so, dass man da irgendwie wirklich Erinnerungen irgendwie wieder zurückkommen, bin ich auch manchmal so sehr perplex, wo die Sachen dann wirklich so herkommen. Aber spannend, dass ihr das dann jetzt auch auf der Reise so für euch festgestellt habt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon verrückt irgendwie und auch schön. Also man entwickelt sich halt super weiter und wenn ich überlege, wie wir uns verändert haben in dem Jahr auch, obwohl wir ja vorher auch schon im Ausland gelebt haben und so, war es jetzt für uns ja nicht neu, irgendwie weg von Familie oder so zu sein, aber es ist halt irgendwie nochmal was anderes, wenn man nicht in diesem Alltag ist. Weil davor eben in der Schweiz oder für mich in Schottland, für James in Deutschland hatten wir halt immer einen Job und irgendwie da, und man war an einem Ort, hat halt so seinen Freundeskreis dann. Und durchs Reisen lernt man halt ständig neue Leute kennen und muss sich ja ständig irgendwie anpassen, immer wieder. Und ja, hat einfach die Zeit auch und nicht immer dieses, oh Gott, Montag muss wieder zur Arbeit, ja, diese ganzen Gedankenkreise, die man halt so im Alltag hat. Das war echt schön und für uns auch wirklich sehr hilfreich, wo wollen wir irgendwie im Leben hin, sich so zu überlegen, auch wenn das immer noch nicht so ganz klar ist, aber trotzdem, kommt man da irgendwie viel weiter.
Sehr wertvolle Erkenntnis auf jeden Fall und ja, das ergibt sich, glaube ich, so auf dem Weg irgendwie, aber so die Zeit zu haben, über sowas nachzudenken, zu sehen, sich die Zeit dafür zu nehmen, zum Reflektieren und so, ist auf jeden Fall ungemein wertvoll und ja, wer weiß, wo es dann nächstes Jahr in 5 Jahren oder so hingeht. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Genau, perfekt. Dann lass uns auch gerne noch zu den letzten Abschlussfragen noch einmal kommen. Die hatte ich jetzt vor ein paar Wochen schon mal vorbereitet, auch in meinen anderen Interviewgästen schon mal gefragt. Und da wäre so meine erste Frage an euch noch. Was bedeutet für euch beide Freiheit?
Ja, für mich hat Freiheit irgendwie mal sehr viel so mit der Zeit zu tun. Gar nicht mal unbedingt so örtlich oder so, sondern Zeit. Dass man selber so seinen Tag planen kann, das ist für mich so die ultimative Freiheit und das, was ich gerne so als Freiheit haben würde. Nicht, dass man halt gar nicht arbeiten muss oder so, aber so, dass man seinen Tag so gestalten kann, wie man möchte, in der bestimmten Reihenfolge, wie ich es gut finde oder halt eben auch viel Zeit habe für meine Dinge, wie irgendwie ja Gesundheit, was wir vorhin schon gesagt haben, mit Reflektieren, Meditation, all solche Sachen, dass man halt Zeit hat, darüber nachzudenken und nicht einfach so dieses 9-to-5 oder ja, schön wäre es, wenn es 9-to-5 wäre, dann eben den ganzen Tag gefühlt arbeitet, nach Hause kommt und dann auch keine Lust mehr hat auf irgendwas, es ist dunkel draußen, Genau, das für mich eigentlich so Freiheit oder die Freiheit, die ich gerne anstreben möchte, dass man halt ja an Sachen arbeiten kann, die einem selber Spaß machen, was halt nicht bedeutet irgendwie, ich will jetzt in der Hängematte liegen den ganzen Tag, sondern halt wirklich Sachen machen, die ja, wo man Spaß dran hat und ja, wo man dann, ja, produktiv Spaß haben kann.
Ja,
ich sehe das genauso. Für mich ist es 1:1 das Gleiche. Ja, dass man vielleicht, weil man was erarbeitet oder eine Aufgabe im Leben oder im Job hat, für mich ist Freiheit vielleicht, dass man das leistungsgerecht erarbeiten soll oder kann, dass man nicht irgendwie irgendwo länger sitzen soll, weil man denkt, man irgendwie da sitzen muss. Oder so, das habe ich.
Wer bleibt am längsten, ja.
Das ist vielleicht ein bisschen was vom Bürowelt, dass man vielleicht unbedingt von einer Zeit zu einer anderen Zeit da sein sollte. Ja. Oder aber ja, so, dass man ja so vielleicht ein bisschen selbstständiger arbeitet.
Ja, eben vor der Reise haben wir beide, glaube ich, ungefähr 10 Jahre so im Büro gearbeitet und haben da irgendwie einiges, so diese typischen toxischen Sachen miterlebt. Und gerade in der Schweiz, das ist natürlich eine sehr große Hustle-Gesellschaft dort.
Hustle-Gesellschaft, ja.
Es ist einfach extrem. Und mein Job war halt noch so okay, war halt auch stressig und so. Aber ich glaube, bei James war das halt auch nochmal krass. Und ich glaube, gerade so vor der Reise, das so erlebt zu haben, das war dann irgendwie nochmal, ja, so ein krasser Cut, aber auch schön zum Reflektieren jetzt irgendwie, dass das halt eben, auch wenn man in der Schweiz natürlich viel Geld verdient und das natürlich auch unsere Reise finanziert hat, das ist ja auch schön, aber das hat uns dann auch nochmal gezeigt, Geld ist halt nicht alles und Freiheit zu haben, dafür habe ich lieber weniger Geld.
Man lebt nur einmal und man sollte nicht irgendwie unangenehm was erleben, nur weil man denkt, man das machen musste oder sollte oder so.
Ja. Absolut. Ja, sehr, sehr starke Beschreibung, sehr gut. Und genau, da war jetzt nochmal so das Stichwort Reflexion. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Und zwar zurückblickend auf das eine Jahr Weltreise. Ihr habt super viel gesehen, super viele Länder gesehen. Aber so mit Hinblick auf Reflexion vielleicht auch, was habt ihr in der Zeit über euch selber gelernt? Sei es, also was, oder anders gefragt, was habt ihr in der Zeit gelernt? Sei es entweder über euch selber auch, durchs Reflektieren eben, oder auch eben über die Länder, über Asien, über Australien?
Also generell würde ich sagen, haben wir, glaube ich, für uns viel gelernt, dieses, also im Endeffekt ist es unser Leben. So, ich glaube, vorher irgendwie, wenn man so in diesem Alltagsleben drin ist, ja, hat man oft so dieses Gefühl, okay, man muss halt irgendwie bestimmte Erwartungen erfüllen oder ja, dieses Typische halt, ja, und dann heiratet man und dann baut man ein Haus und dann hat man Kinder oder so. Ich komme halt auch vom kleinen Dorf, ich glaube, da ist es dann noch mehr irgendwie und in UK
ist es auch überall so. In UK ist es vielleicht ein Mortgage, die man irgendwann mal haben sollte.
Aufnehmen für ein Haus und ja, das sind halt so diese Erwartungen, die irgendwie an einen gerichtet werden und irgendwie die Reise hat uns nochmal so gezeigt, ja, wir müssen einfach das machen, was uns glücklich macht. Und im Endeffekt ist das das Wichtigste. Und wenn Leute das halt nicht gut finden, dann ist es halt so. Ja, und im Endeffekt ist es unser Leben und nicht das Leben von den anderen Leuten. Ich glaube, das war so die größte Erkenntnis, auch wenn wir vorher natürlich auch schon so ein bisschen in die Richtung gedacht haben. Da sind wir ja auch eben schon in andere Länder gegangen, was halt auch nicht immer ja, einfach war oder nicht immer von allen Leuten um uns rum so toll aufgenommen wurde oder so. Aber ja, das war auf jeden Fall nochmal eine große Erkenntnis generell. Also auch dieses, was man ja auf Social Media, ich glaube, das war für uns auch ein großer Punkt oder vor allem für mich, ich glaube, Frauen sind ja immer noch mehr so auf Social Media, so dieses, man sieht immer, wie andere reisen und ja, so muss ich jetzt auch reisen und da muss ich auch unbedingt hin und so, aber dieses dann zu merken, hey, es geht gar nicht darum, möglichst viele Orte zu sehen oder möglichst viele Länder abzuhaken oder so, sondern einfach ja, die Freiheit zu spüren, wenn man halt diese Verantwortung nicht hat. Und ja, so den Vibe von dem Ort, das ist halt immer unser Hauptding. Wir sitzen halt manchmal auch einfach irgendwo, ja, und beobachten einfach die Leute und machen gar nicht unbedingt was. Und das sind halt so die schönsten Momente dann einfach.
Ja.
Ja. Was hast du gelernt?
Das habe ich so reflektionsmäßig. Vielleicht, ja, dass man vielleicht, dass es verschiedene, dass das Zeit und vielleicht, dass man Zeit und Peacefulness oder ist auch irgendwie vielleicht eine Währung, die man auch so aufsparen oder indem man reich sein kann. Und glaube, im vielleicht vom Bauchgefühl her, vielleicht ist das vielleicht in so Südeuropa, in südeuropäische Länder ein bisschen mehr bekannt, dass man vielleicht ein bisschen der Zeit nimmt.
Die Entspannung und alles.
Die Siesta macht oder die, keine Ahnung, die Essen mit Kollegen oder Familie bis zum Mitte der Nacht macht oder dass man einfach immer diese Zeit nimmt, egal was es irgendwie kostet. Irgendwie, das finde ich wertvoll zu wissen. Und das hat das ein bisschen gelernt, ja.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die, über die wir beide auch wirklich sehr viel im Moment auch diskutieren. Was wir gelernt haben, ist so dieses Thema, ja, wie privilegiert wir eigentlich sind. Also so dieses, wir kommen aus Europa und ich muss sagen, also in Thailand, in Vietnam im Norden sieht man schon auch relativ viel, sage ich mal, heftige Armut und andere Standards, aber sonst sind die Länder ja schon relativ entwickelt, aber gerade in Indonesien hat uns das nochmal gezeigt, so
Kambodscha auch.
Kambodscha auch, genau, stimmt, Kambodscha. Ja, wie privilegiert wir sind, aber auch wie wenig wir wussten überhaupt über bestimmte Sachen, also was so gar nicht mal jetzt irgendwie, ich finde, wenn man aufwächst, ist immer so, Armut wird dann immer so, ja, die Kinder haben nichts zu essen oder so, aber was das überhaupt wirklich bedeutet, ich meine, ich bin Sozialarbeiterin, ich habe viel in meinem Leben so mit Armut zu tun gehabt, aber halt mit der relativen Armut und nicht mit absoluten Armut. Und ja, einfach, was für ein Unterschied das ist, in Deutschland arm zu sein, zum Beispiel im Vergleich zu in Indonesien arm zu sein, oder überhaupt normal verdienen in Indonesien. Also wir haben echt viele Leute getroffen, die irgendwie 60 Euro im Monat verdienen und ne, dann, das ist schon relativ gut. Ja, und einfach so dieses, man meckert irgendwie im Alltag so viel rum, oh, warum ist dies nicht, warum ist das nicht, wie gut, also gerade in Deutschland das System ist und ich finde gerade momentan wird das ja super auseinandergenommen, wie schlimm alles ist, aber das ist einfach unglaublich, wie gut Deutschland eigentlich ist und das wissen halt viele Leute nicht zu schätzen und das ist echt eine Sache, die wir jetzt gelernt haben, also wir meckern wirklich sehr wenig mittlerweile über solche Sachen, weil es ja einfach so ein hohes Niveau ist.
Ja, sehr, sehr wertvolle Erkenntnis auf jeden Fall, dass einem quasi das Reisen oder den Horizont mal ein bisschen eröffnet für was wir da alle haben oder wie einfach manche Menschen ja in Südostasien zum Beispiel leben und dass man dafür für sein eigenes Leben dann noch was mitnehmen darf. Mega, mega stark. Wenn wir jetzt so zurückgucken für den Zuhörer und der überlegt, jetzt auch eine Weltreise zu machen, welchen Tipp, welche Empfehlung würdet ihr dem vielleicht noch mitgeben wollen?
Also ich finde, Tipp Nummer eins ist immer, mach es einfach. Einfach machen. Ich glaube, viele machen sich viel zu viele Gedanken und wir auch. Wir haben uns viel zu viele Gedanken gemacht und viel zu lange immer, oh, wie viel Geld braucht man noch und wir müssen vielleicht sparen und dies, das. Und natürlich braucht man Geld, das ist klar. Man muss natürlich vorher irgendwie was ansparen. Man kann jetzt, also kann man theoretisch vielleicht auch mit irgendwie ein bisschen Geld losgehen, gerade wenn man sagt, okay, ich mache House-Sitting oder arbeite irgendwo freiwillig für Unterkunft oder so. Gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Aber man braucht wirklich nicht viel, wenn man halt, ja, jetzt nicht sagt, ich will jetzt irgendwie ohne Arbeiten und ohne irgendwas zu machen durch die USA reisen für ein Jahr oder so. Dann braucht man natürlich viel Geld. Aber wenn man bereit ist, irgendwie, ja, low budget zu reisen, einfach machen und nicht auf die Leute hören, die man zu Hause hat, sondern auf die Leute hören, die man dann trifft auf der Reise.
Ja, sehr, sehr gut.
Weil das die Leute, das ist uns dann aufgefallen, wir haben gerade am Anfang, haben wir ein Pärchen getroffen, ganz am Anfang in Bali, die gerade am Ende von ihrem 12 Monaten Reisen waren und das war für uns irgendwie auch nochmal krass, was die uns mitgegeben haben und auch die beiden, mit denen wir den Hasang Loop gemacht haben, die waren schon ein bisschen älter, ich glaube Mitte, Ende 40 und sie war halt schwer krank mit Krebs eine Zeit lang und die sind dann halt danach reisen gegangen und die haben auch gesagt, macht's auf jeden Fall. Man denkt halt immer so, ja, irgendwann macht man's und sie hat es halt zum Glück überlebt, aber es hätte halt auch anders ausgehen können so und ich finde, solche Begegnungen sind halt super inspirierend und die hat man halt einfach nicht in seinem Alltag meistens, außer man hat Glück, also ich hatte halt meine beste Freundin immer, aber sonst hat man das halt irgendwie nicht. Und ja, einfach losgehen und dann trifft man schon die Leute.
James, hast du noch was zu ergänzen?
Vielleicht meine Reise-Hack für meine Zukunft wäre, dass immer Richtung Natur, immer Richtung Natur, so dass Natur hinterhergehen. Und das war für mich immer die Momente und Seiten, wo ich wirklich nicht glauben könnte, was vor mir zu sehen war. Und oft in Städten sind sehr coole Tempel, sind religiöse Kirchen, Tempels. Aber ich finde wirklich, was die Natur anzubieten hat, ist das für mich das Beste und das Wertvollste. Ja.
Das stimmt. Ich glaube, viele fokussieren sich wirklich sehr auf Städte und so, was ja irgendwie klar vom Transport und so auch Sinn macht. Aber gerade bei Asien finde ich, ja, auch oder generell eigentlich, ja, man vergisst dann gerne so, was drumherum ist, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, hinzukommen.
Weil man war oft, wenn man vielleicht ein Reiseziel macht oder nimmt, man denkt, okay, da möchte ich hin, weil ich weiß, dass es in dieser Gegend schöne Affen gibt oder vielleicht gibt es Delfinen oder so. Aber wenn man dann zu den Stadt hingeht oder zu den Ort, den Hauptort hingeht, da sind die dann nicht. Da muss man eigentlich woanders sein. Und deswegen, ich finde das auch mega hilfreich, immer so ein bisschen im Kopf zu haben, dass man eigentlich ja vielleicht ein bisschen außerhalb sein möchte, um die schönste Sachen zu erleben und sehen vielleicht.
Ja, und nicht nur die typischen Spots auch. Das ist auch eine große Erkenntnis. So dieses, klar, auf Social Media werden bestimmte Sachen gehypt und es ist auch schwierig, über nicht bekannte Orte zu posten. Also wir merken das immer extrem. Also unsere Reichweite ist extrem klein. Wenn wir über zum Beispiel wie jetzt Tasmanien und so, kriegt man direkt weniger Views, weil einfach Instagram das nicht pusht. So. Und bei Bali hatten wir immer viele Views. Das ist halt einfach so. Und dadurch sieht man halt die Orte, die halt nicht so gepusht werden, nicht so viel. Aber ja, auf jeden Fall sollte man versuchen, solche Orte dann irgendwie selber rauszufinden oder durch Zufall einfach irgendwo landen. Und dann findet man auch die schönsten Orte so, oder dass es jetzt irgendein gehypter Ort sein muss.
Ja, unbedingt. Ich kann zu 100% dem komplett zustimmen. Sonst sei jetzt an der Stelle mal eben eine Nachfrage. Was würdet ihr sagen, jetzt mit Hinblick auf was du gerade meintest, James, so die schönste Natur, sei es landschaftlich, sei es von der Tierwelt, was hat euch da am meisten jetzt auf der Reise abgeholt und begeistert? Kann man das an einem Ort festmachen?
Die kann man immer ziemlich gut irgendwie festnageln, weil die oft Nationalparke sind. Und
welchen Ort direkt?
Ja. Okay. Oh, ja. Für mich war es vielleicht Bach Ma, so wie Bach, Sebastian Bach. Bach Ma.
Ja.
Stimmt, oder?
Ja, aber
Bach Ma in der Nähe von Bach Ma Nationalpark in der Nähe von Da Nang war wirklich crazy. Das war wie was von den Avatar-Filmen oder so, kann man, ich weiß sagen, von mit Dschungel und Temperaturen und so alles, ja.
Genau. Oh ja, das stimmt. Ja, ich glaube, aber für mich wäre es, glaube ich, Sumatra generell.
Ja,
okay. Ja, das war auch cool, weil es halt auch nicht so, da ist halt alles relativ viel noch, da ist natürlich schon auch viel Palmenplantagen und so, aber sonst ist halt alles relativ so naturgelassen.
Okay, perfekt. Und eine letzte Frage dann noch an euch beide. Ihr dürftet jeweils eine Werbetafel designen. Die hängt überall auf der Welt. Die hängt in New York, die hängt in Paris, die hängt in Hongkong, die hängt in Sydney. Und ihr dürftet da was draufschreiben, was drauf malen, sei es ein Zitat, ein Bild, eine Grafik. Was würdet ihr dort drauf machen, um quasi eure Message für die Welt?
Vielleicht wäre mein auch wieder so naturgebunden. See it before it's extinct. So, im Echt sehen, bevor es ausgestorben ist. Oder vielleicht kürzer besser gesagt. Ja. See it before it's extinct.
Okay.
Ja, ich würde eigentlich auch wieder mit dem Punkt, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen gehen. Ja, mach einfach oder lebe dein Leben, mach dich glücklich in deinem Leben. All solche Dinge. So in die Art würde ich das gestalten. Was ich halt, klar, das ist super generic mittlerweile und das sagen viele, aber trotzdem finde ich, ist das so. Ja, man hört es viel, gerade in der jüngeren Generation so, aber dass es wirklich Leute dann machen, ist trotzdem immer noch selten, auch wenn man da viel drüber redet und vielleicht auf Social Media das irgendwie groß aussieht. Aber so im Alltag finde ich, wenn man dann Leute so außerhalb von Social Media kennt, dann wird das halt trotzdem oft noch nicht so umgesetzt. Was natürlich auch, ne, natürlich nicht immer möglich ist in bestimmten Maße, aber ja, ich finde einfach so seine Träume leben oder versuchen, die Träume wahrzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen, das ist so das Wichtigste.
Das sind auch schöne Abschlussworte, sehr, sehr schön. Und dann jetzt abschließend für die Zuhörer. Wo können die euch noch verfolgen? Wo seid ihr am meisten aktiv? Und wenn die noch Fragen haben sollen, euch auf eurer weiteren Reise begleiten wollen, wo können wir da hinverweisen?
Also am meisten aktiv sind wir auf Instagram, auf Two Adventure Seekers, also Two unterstrich Adventure Seekers ist unser Name. Wir haben auch einen YouTube-Channel, der genauso heißt. Da haben wir noch nicht so viel gepostet, der ist gerade relativ neu. Da werden wir aber noch mehr vor allem über Australien posten, weil wir halt in Südostasien leider nicht für YouTube gefilmt haben, aber in Australien werden wir oder haben wir auch schon viel gefilmt und ja, werden darüber noch sehr viel teilen. Ja, genau. Und immer gerne uns einfach Nachrichten schreiben. Wir antworten, würde ich mal behaupten, auf jede Nachricht. Yeah. Außer irgendwelche Spam-Nachrichten. genau. Und wir sind immer gerne bereit, irgendwie Fragen zu beantworten zu allen, ja, möglichen Orten, wo wir irgendwie waren oder zum House-Sitting, Reisen generell, was auch immer.
Genau. Okay, optimal. Und dann, ja, sage ich mal vielen Dank für eure Zeit. Hat mich mega gefreut, dass das heute geklappt hat. Ich wünsche euch jetzt noch viel Erfolg auf jeden Fall. Ja, auf der weiteren Reise jetzt erstmal in Australien dann mit dem House-Sitting. Und genau, ich überlasse euch dann das letzte Wort.
Ja, danke dir für die Einladung.
Danke sehr. Danke, Niklas. Thank you.
Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, irgendwie auch alles auch nochmal zu reflektieren. Und ja, dir auch natürlich noch eine schöne Reise. Und ich bin gespannt, wo du auch noch überall hinkommst. Und vielleicht treffen wir uns ja auch mal irgendwo. Das wäre natürlich cool.
Ich würde mich sehr freuen, genau. Wir bleiben in Kontakt und genau, dann hören wir uns, ne?
Genau.
Ja. Alles klar, bis dann.
Danke.
Bis dann.
Macht's gut.
Und so geht ein sehr, sehr spannendes Gespräch leider schon wieder zu Ende. Ich hätte mit den beiden noch deutlich mehr quatschen können. Ich fand es mega begeisternd, nochmal viel mehr jetzt von ihrer Reise erfahren zu dürfen. Ich begleite die schon länger online auf Social Media. Da kann ich auch sehr empfehlen, mal vorbeizuschauen, was die dort alles an Mehrwert posten. Aber jetzt nochmal quasi im Detail, im Tiefgang nochmal mehr über ihre Reise zu erfahren, hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Und ich drücke euch beiden die Daumen für die weitere Reise und nochmal vielen Dank für eure Zeit. Wenn du als Zuhörer jetzt noch einen Mehrwert von der Folge hattest, würde ich mich noch sehr freuen, wenn du den Podcast noch kurz bewerten würdest oder sonst auch die Folge oder den Podcast im Allgemeinen Freunden und Familie noch weiterempfehlen würdest. So würde sichergestellt werden, dass der Podcast weiter wachsen kann und mehr Menschen die Informationen hier erreichen. Ich habe von Becky und James alle Informationen noch in die Shownotes gepackt. Schau da gerne nochmal vorbei. Sei es ja Social Media, wenn du noch Fragen an die haben solltest oder ihre weitere Reise begleiten möchtest oder genauso ihre Freebies, habe ich dort noch alles verlinkt. Schau da gerne nochmal vorbei. Und sonst bleibt mir nur wieder zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.